17. Februar 1822 wurde dem Generalsuperintendenten Werth auf der Wehme zu Detmold sein Sohn Georg geboren. Wie der Nachbarsjunge Ferdinand Freilichrath war auch Georg Werth Lipper von Geburt und Rheinländer von Geblüt, denn seine Eltern stammten aus den Rheinlanden, der Vater aus Gemarke bei Barmen, die Mutter aus Mülheim am Rhein. Vor 17 Jahren war der Vater, der erste seiner Familie, der sich einem gelehrten Berufe widmete, von der Fürstin Pauline als Generalsuperintendent und oberster Leiter des Schulwesens nach Detmold berufen. Und als er in die neuen Verhältnisse eingelebt war, holte er sich die Geliebte seines Herzens, die er schon vor Jahren im Hause des Predigers Rauschenbusch in Elberfeld kennengelernt hatte, als Gemahlin in sein Haus. Drei Kinder waren bis jetzt dieser Ehe entsprossen. Karl, geboren 1812, Charlotte, geboren 1814 und Wilhelm, geboren 1815. Georg, der Nächste in der Reihe, kam so in einen Kreis älterer Geschwister. Drei Jahre später erschien als Jüngster der Familie der nach dem Vater benannte Ferdinand. Das Familienleben war überaus glücklich. Zwar war der Vater durch Berufsgeschäfte so sehr in Anspruch genommen, dass er sich den Kindern weniger als er wünschte widmen konnte. Meist sah er sie nur bei den Mahlzeiten und in den Abendstunden, wenn er von des Tages Last und Arbeit ausruhte. Aber dann ging der ernste Mann gern auf ihre kindlichen Ideen ein, ließ sich erzählen und ergötzte sich mit rheinischem Humor an ihren drolligen Einfällen. So herrschte volles Vertrauen zwischen Vater und Kindern. Sie hatten Ehrfurcht, aber keine Furcht vor ihm. Harmlose Fröhlichkeit ließ keins derselben empfinden, dass sie in strenger Zucht gehalten wurden. Als Georg 8 Jahre alt war, wurde durch des Vaters Krankheit und zunehmende Kränklichkeit das Haus stiller, und die Mutter hätte wohl kaum allen auf ihr ruhenden Pflichten genügen können, wenn sie nicht an der Tochter eine treue Gehülfin gehabt hätte. Lotte war in Berlin im Hause ihres Oheims, des Bischof Ross, mit dessen jüngsten Tochter zusammenerzogen und hatte einen Unterricht genossen, wie das in Detmold nicht möglich gewesen wäre, hatte auch allerlei schöne Künste gelernt und sich feine gesellschaftliche Manieren angeeignet, aber einfach, natürlich und anspruchslos, wie sie nach Berlin gegangen, kehrte sie zurück. Den Brüdern war sie die zärtlichste Schwester, scherzte und neckte sich mit ihnen, half ihnen in kleinen Nöten, und die beiden Kleinen, Georg und Ferdinand, half sie erziehen. 1835 verheiratete sie sich mit dem Pastor August von Köln in dem benachbarten Schöttmar. Die Mutter war es, welche die Erziehung vorzugsweise in die Hand nahm, und sie war wohl befähigt dazu. Klug und tatkräftig, tief religiös und sittenstreng, dabei schalkhaft fröhlich und von einer wissenschaftlichen Bildung, wie man sie damals bei Frauen selten fand, war sie eine vortreffliche Hausfrau, die dem großen Hauswesen mit landwirtschaftlichem Betrieb vorzüglich vorstand, dem Gatten eine verständnisvolle Gefährtin, den Kindern, wie es der Augenblick erforderte, die strenge Erzieherin oder der fröhliche Kamerad, immer aber die liebevolle Mutter. Georg muß zwar seinen Brüdern sehr ähnlich gewesen sein, denn sein Freund Büsing, der ihn in Havanna zu Tode gepflegt hatte, erkannte an der Ähnlichkeit zwei von ihnen, als er sie einige Jahre später zufällig in der Eisenbahn traf, an einem Orte, wo er sie nicht vermuten konnte. Dennoch wird berichtet, dass Georg sich als Kind sehr von ihnen unterschied und nicht allein dadurch dass er blond war und die Brüder rote Haare hatten. Er glich am meisten dem Vater in Natur und Gesichtsschnitt. Und die Mutter hat oft erwähnt, dass er auch geistig am meisten Ähnlichkeit mit ihm gehabt hätte. Doch entwickelte er sich langsam, und auf der Schule zeichnete er sich nicht sonderlich aus, wenn er auch die Klassen des Gymnasiums bis in die Sekunda regelrecht absolvierte. Seine älteren Brüder galten für intelligenter. Mit der Orthographie stand er auf gespanntem Fuße. Noch während seiner Lehrjahre machte ihn die Mutter öfter auf Schreibfehler aufmerksam. Die lateinische Grammatik liebte er ebenso wenig wie den Cicero. Er war ein Träumer, erschien wohl manchmal teilnahmslos, hat aber später bewiesen, dass er auf dem Gymnasium gute Kenntnisse gesammelt hatte, auf denen er weiter bauen und sich zu bedeutender wissenschaftlicher Bildung heraufarbeiten konnte. Von den Lehrern sind besonders der Direktor Möbius und Christian Falkmann wichtig für Georg geworden. Möbius, ein hervorragender Altphilologe, fesselte ihn durch den Homer. Er war ein etwas sonderlicher Mann, der seinen Schülern manches Lächeln abzwang. Wie groß trotzdem Georgs Verehrung für ihn gewesen, spricht sich lebhaft in dem Gedichte »Der Schulmeister« aus. Falkmann, der sich in weiteren Kreisen durch sein stilistisches Elementarbuch und das Hülfsbuch bekannt machte, war ein ganz vorzüglicher Lehrer der deutschen Sprache. Grabbe und Freilichrath, Georg Wirth und Theodor Althaus, Rudolf Krul, Verfasser von Gedichten eines alten Schulmeisters, und Theodor Piderit, Verfasser von Mimik und Physiognomik und von verschiedenen Dramen, waren seine Schüler und eine Menge andere, die zwar nicht Dichter oder Schriftsteller gewesen sind, aber in Briefen, Berufsarbeiten, Predigten eine große Beherrschung der Sprache und Gewandtheit im Ausdruck gezeigt haben. Der Generalsuperintendent Wirth hielt dafür, dass Handarbeit auch für Knaben sehr wünschenswert sei. Seine Söhne mussten deshalb in Freistunden bei einem ehrbaren Buchbinder dessen Handwerk lernen. Georg hat fleißig geklebt und gepappt, dass er zu Festtagen kleine, selbstgemachte Geschenke verteilen konnte. Das Schenken war ihm schon als Kind eine Herzensfreude. Doch kam er zu früh von Hause fort, um es in diesem Handwerk weit zu bringen. War Georg ein Träumer, so hinderte ihn das doch keineswegs, an körperlichen Übungen und allerlei Sport seine Freude zu haben. Ganz glücklich war er, als am Gymnasium Turnstunden eingerichtet wurden und dann, als man in der Werre eine Badeanstalt eröffnete. Im Winter, in seinen Kinderjahren waren ganz besonders strenge Winter, wurde dem Eissport gehuldigt, auf dem Burggraben Schlittschuh gelaufen oder von den Abhängen heruntergerodelt, oder man fuhr die kleinen Freundinnen in Schlitten. Der Sommer aber bot mancherlei Vergnügungen. Die Gärten und der Baumhof der Superintendentur mit den herrlichen alten Bäumen boten fröhliche Arbeit. Da wurde gepflanzt und gesäet, in den Bäumen herumgeklettert, das Obst abgenommen, die aromatischen Bergamotten, die Roggenäpfel, Pepins und so weiter. Am meisten hing Georgs Herz an den von ihm selbst gepflanzten Weinstöcken, die das Haus an der Gartenseite umrankten. Als nach des Vaters Tode die Familie ausziehen musste, schrieb der Junge in eifersüchtiger Regung: »Hackt die Weinstöcke ab!« Diese Weinstöcke in fremden Händen zu wissen, das war zu schmerzlich, obgleich der Nachfolger seines Vaters, Pastor Althaus, ein Freund der Familie, ihn selbst konfirmiert hatte und er der Spielkamerad von dessen Kindern war. Die Weinstöcke blieben aber stehen. Den Eltern war es sehr recht, dass die Kinder sich frei entwickelten. Zu großer Waghalsigkeit wusste die Mutter wohl zu steuern. Einstmals, Als die lieben Jungen auf dem Scheunendach ihre Turnübungen machten, wartete sie ganz geduldig unten mit der Rute in der Hand, bis sie herunterkamen. Ein Anruf hätte die Kinder erschrecken und in die Tiefe stürzen können. Was ein Mutterherz in solchen Augenblicken leidet, darüber schweigt die Geschichte. Das Dach aber wurde nie wieder der Ort der kindlichen Spiele. Die Umgegend von Detmold, die Berge und Buchenwälder lockte natürlich manchmal in die freie Natur, und diese Streifereien waren für Georg umso genussreicher, weil sein Bruder Karl, der später das Naturwissenschaftliche Museum in Detmold gründete, schon als Schüler und Student ein eifriger Naturforscher war. Für ihn sammelten auch die jüngeren Brüder gern Pflanzen und Steine und allerlei kleines Getier. Georg legte sich selbst eine Eiersammlung an. Die Beobachtungsgabe wurde dadurch geschärft und die Liebe zur Natur blieb nicht eine unklare Schwärmerei wie bei so vielen anderen, sondern Georg lernte schon als Kind ihre Gesetzmäßigkeit begreifen und bekam Ehrfurcht vor ihrer Größe und Mannigfaltigkeit. Zuweilen wurden auch größere Ausflüge unternommen. Solange der Vater noch kräftig war, nahm er wohl eins oder zwei von den Kindern mit, wenn er bei seinen Inspektionsreisen das Haus eines befreundeten Pfarrers aufsuchen wollte. Später, nach der Verheiratung der Schwester, waren die Knaben häufige Gäste im Schöttmarer Pfarrhause. Die herrlichste Ferienreise machte Georg aber im Sommer 1835 mit einigen Freunden. Bei dem Pfarrherrn in Langenholzhausen fanden sie gastliches Quartier und wanderten weiter mit dem Ranzen auf dem Rücken nach Rinteln und Eisbergen und am Weserufer entlang. Ein anderes Mal ging die Reise über Bahntrupp nach Pyrmont und über Schieder zurück. Ganz begeistert war Georg von solcher Wanderung. Die Erinnerung daran gehörte zu den schönsten seines Lebens. Die Lipper sind bekannt wegen ihrer Wanderlust. Überall in der weiten Welt trifft man sie an. Auch Freilichrath und Georg Werth wurden davon ergriffen. Ersterer ließ seine Fantasie in ferne Welten schweifen, Georg wurde aber ein wirklicher Weltreisender. Dieser Zug in die Ferne wurde jedenfalls durch die Lektüre der Odyssee gestärkt und in bestimmte Bahnen gelenkt. Gerade Seefahrten sind es, die Georg Werth nachher immer besonders angezogen haben. Sogar in den Träumen beschäftigte er sich damit. Einmal träumte er, dass er bei Kuba Schiffbruch litte, ein anderes Mal in den Fieberfantasien seiner schweren Krankheit, dass er unter Palmen begraben würde. Es kamen aber noch mancherlei Beziehungen hinzu, die den Blick aus dem engeren Kreise des kleinen Kindchens hinaus in die Ferne zogen. Der Pastor Burgmann, Georgs Großvater mütterlicherseits, war, ehe er nach Mülheim kam, Prediger in London gewesen, und dahin kehrte sein ältester Sohn George zurück und brachte es in den napoleonischen Kriegen als Generalkommissar der Flotte im Mittelländischen Meere durch Tüchtigkeit und Redlichkeit zu hohem Ansehen und Würden. Nach ihm war Georg Werth benannt. Was Wunder, dass die Briefe des Genies, der mit der Schwester in lebhafter Korrespondenz stand, und seine Schilderungen des englischen Lebens ihn ungeheuer interessierten. Manchmal erzählte die Mutter auch von ihrer Schwester Sophia Albrecht, die als Missionarin nach Südafrika gegangen war und mit ihrem Gatten bis an den Tod segensreich unter den Hottentotten gewirkt hatte. Oft kam auch Besuch von auswärts, zum Beispiel der Oberpräsident von Finke aus Münster, der Georg zur Taufe gehalten hatte, und der Ministerialdirektor von Meyer aus Kassel, beide Universitätsfreunde des Generalsuperintendenten. Vor allem der Bischof Ross, der Gemahl seiner einzigen Schwester, der auf den Reisen, die er alljährlich von Berlin in seine Diözese Rheinland und Westfalen unternahm, nicht verfehlte, bei dem Schwager einzukehren. Da konnten die Knaben bei den gemeinsamen Mahlzeiten manchem interessanten Gespräche lauschen, der sie zu weiterem Nachdenken veranlasste. Von größter Bedeutung waren für Georg Die älteren Brüder. Wilhelm, der 6 Jahre älter war als er, stand ihm am nächsten. Die beiden hatten ein gemeinsames Schlafzimmer, wodurch allein schon größere Vertraulichkeit veranlasst wird. Sie waren sich wohl auch im Charakter am meisten verwandt. 1834 bezog Wilhelm allerdings die Universität Jena, später Göttingen, als Student der Theologie. Und der Vater gestattete nur kurze Ferien. Zudem machte Wilhelm mehrmals Ferienreisen, die ihn nicht in die Heimat führten. Einmal eine Fußtour von Jena nach Prag, dann ebenfalls zu Fuß an den Rhein. Aber seine Briefe enthielten herrliche Schilderungen. Auf des Vaters Wunsch, der sein Ende nahe fühlte, verbrachte er den ganzen Sommer 1836 in Detmold. Karl, der Naturwissenschaftler, begeisterte sich mit seinen Freunden als Student für ein großes, einiges deutsches Vaterland und entging nur mit Mühe der damaligen Demagogenhetze. Durch ihn wurde wohl zuerst der Patriotismus in Georg geweckt. Zu den historischen Erinnerungen, die sich an den Teutoburger Wald knüpfen, die Hermannsschlacht und Karls des großen Sachsenkriege, fand diese vaterländische Gesinnung reiche Nahrung. Erwähnt werden muss auch, dass Georg in Detmold viel gute Musik hörte. Der Fürst war ein großer Theaterliebhaber. Er ließ ein schönes neues Theater erbauen und hielt eine vergnügliche Kapelle, deren Konzerte von den Detmoldern fleißig besucht wurden. Ins Theater ging der Generalsuperintendent selbst nicht, um nicht als Geistlicher bei frommen Seelen Anstoß zu erregen, erlaubte aber seinen Kindern, 3-mal im Jahr guten Vorstellungen beizuwohnen. Im Familienkreise fehlt die Musik nicht. Die Mutter und Schwester spielten Klavier. Letztere hatte auch eine hübsche, geschulte Stimme. Karl spielte die Flöte und Wilhelm die Gitarre. In Georgs Elternhause galt kein Ansehen der Person nach Rang und Reichtum. Dem Vornehmen wurde die gebührende Höflichkeit gezollt. Achtung hegte man für jeden Braven, Freundschaft für alle wirklich edlen Menschen. Dem Generalsuperintendenten galt es als schönste Aufgabe, für die Belehrung des armen, unwissenden Volkes, mit dem er das größte Mitleid hatte, zu sorgen. Darum wurde er der Reorganisator des Volksschulwesens in Lippe. Dieses Mitleid mit den Armen lebte von klein auf in Georg. Er nahm schon als Schüler stets Partei für die Unterdrückten, so dass ihn der Vater scherzhaft den Ritter Jürgen nannte. Dass Georg manchmal mit dem gleichaltrigen Erbprinzen, dem späteren Fürsten Leopold III., spielte, änderte daran nichts. Er muss aber wohl ein liebenswürdiger Spielkamerad gewesen sein. Als der Fürst 1855 eine Reise nach Paris gemacht hatte und nachher hörte, dass Georg Werth gleichzeitig dort gewesen wäre und in der Oper in seiner Nähe gesessen hätte, bedauerte er, ihn nicht gesehen zu haben, denn er hätte Georg Werth immer sehr lieb gehabt. Ob er von Georgs sozialpolitischen Bestrebungen nichts erfahren hatte? Das scheint bei der Kleinheit des Fürstentums kaum wahrscheinlich. Fassen wir nun zusammen, was Georg aus dem Elternhause mit hinausnahm ins Leben. Er hatte eine gesunde Seele in gesundem Körper. Ein scharfer Verstand und gute Beobachtungsgabe verband sich mit lebhafter Fantasie und einem weichen Herzen. Pflichtgefühl und Frömmigkeit beseelten ihn, tiefe Liebe zu Heimat und Vaterland, aber Hass gegen alle Unterdrückung, Heuchelei und Hochmut. Er ließ sich wohl zu tollen Streichen hinreißen, trug aber geduldig die Strafe. Wie denn Gerechtigkeitssinn und Offenheit hervorragende Eigenschaften bei ihm waren. Seine Mutter schrieb ihm noch ein Jahr vor seinem Tode: »Das habe ich dir, selbst nach manchen ehemaligen Knabenstreichen, immer rühmlichst nachsagen können. Du hattest ihrer kein Hehl, und es fanden deine Bekenntnisse deshalb auch immer Glauben bei mir. Dazu kam eine ungewöhnliche Arbeitskraft, Gewandtheit im Ausdruck, gefällige Manieren. Er hatte Freude an allem Schönen, liebte Scherz und Humor. Alle Anlagen finden wir schon im Kinde, die den Mann später auszeichneten. Sie fanden im Leben ihre reiche Entfaltung. Der Glaube an die Dogmen der christlichen Kirche ging ihm auf dem Lebenswege verloren. Die tiefe Religiosität seiner Eltern wandelte sich in ihm zur Begeisterung für alles Gute und Wahre.